Rosin.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Was bedeutet es, als Frau alleine die Welt zu bereisen? Wie können wir in Zeiten sozialer Medien beim Reisen noch präsent sein? Und reisen wir mit Social Media überhaupt noch alleine? Wie gelingt ethisch verantwortungsvolle Fotografie von Menschen in fremden Kulturen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in den kommenden 50 Minuten. Hiermit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Frosins, dem Infomagazin auf Radio Froh. Mein Name ist Sarah Tiefenwacher und ich war im November auf der Photo and Adventure Messe in Wien. Von 8. bis 9. November drehte sich dort alles um Reisen, Fotografie, Contentproduktion und Abenteuer. Es gab ein vielfältiges Rahmenprogramm von Workshops, Seminaren und Fachvorträgen bis hin zu Fotoausstellungen. In dieser Sendung hören Sie Ausschnitte von Vorträgen rund um die Themen Soloreisen als Frau, Reisen in Zeiten von Social Media und Respekt und Ethik in der Reisefotografie. Als ReferentInnen zu hören sind die Reisebloggerin Leonie Buchecker, die Podcasterin Anja Brietl und die ReisefotografInnen Lisa Christine Schrötter und Bernhard Brenner. Leonie Buchecker und Bernhard Brenner haben mir außerdem in einem Interview vertiefende Einblicke in ihre Reise- und Fotografieerfahrungen gegeben. Etwa 70% aller Solo-Travel-Buchungen werden von Frauen gemacht. Alleinreisende Frauen sind also keineswegs eine Seltenheit. Und doch sind sie Gefahren und Risiken ausgesetzt, mit denen viele Männer nicht zu kämpfen haben. Leonie Buchecker weiß, was es bedeutet, als Frau alleine die Welt zu bereisen. Sie ist 22 Jahre alt und reist seit 4 Jahren als Bloggerin, Fotografin und Gruppenleiterin um die Welt. Ihre Erlebnisse teilt sie auf Instagram, wo sie über 580.000 FollowerInnen hat. Auf der Photo and Adventure hielt sie den Vortrag Stranger Danger – als Frau alleine um die Welt. Darin erzählt sie von ihren Erfahrungen als alleinreisende Frau und von den Sicherheitsvorkehrungen, die sie auf ihren Reisen trifft. Einige Ausschnitte aus dem Vortrag hören Sie jetzt.
Solo Reisen als Frau ist mehr als nur Reisen ohne Mann. Es ist ein radikaler Akt zur Selbstbestimmung und eine Reise zu sich selbst. Alleinreisen als eine Frau, sowas geht doch nicht, ist etwas, was ich viel zu oft höre. Anstatt es als Stärke zu sehen, habe ich aber immer meine Stärken darin gesehen. Menschen vertrauen mir leichter und ich kann einige Kulturen tiefer einkaufen, da mir gegenüber offener ist als ein Mann. Soloreisen als Frau ist eines der radikalsten Dinge, die man machen kann. Es ist eine empowering und unglaublich bereichernde Erfahrung, wenn man sich zu schützen weiß. Traurigerweise sind Frauen die größte benachteiligte Gruppe auf dieser Welt und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nur positive Erfahrungen gemacht habe. Hitchhiken, Couchsurfing, Solo-Campen und allein mit dem Van, I did it all. Und ja, über die Jahre habe ich mir ein paar Leitfaden aufgebaut und ich bin davon überzeugt, dass man, wenn sie sich erweisen kann, auch alleine als Frau. Oft fragen mich die Menschen, ob ich keine Angst habe. Angst, nein, aber ein Bewusstsein für Gefahren, ja. Eine Sache, die ich schon am Anfang beim Reisen lernen durfte, war, dass ein Großteil der Menschen ein gutes Herz haben. Da denke ich zum Beispiel an die Frau zurück, die eine ganze Taxifahrt-Review mitmachte, nur damit sie sicher geht, dass ich sicher ankomme. Wenn man da jemanden trifft, der aus negativen Intentionen wirklich handelt, merkt man das meistens sehr schnell. Die Menschen verstecken das nicht wirklich. Und oft, bevor das passiert, sind schon mehrere Red Flags aufgekommen. Das heißt, wie man sich schützen kann, ist seine Intuition zu schärfen, damit man uns rechtzeitig erkennt und seine Entscheidungswidrigkeit zu beschleunigen. Wir wissen mehr, als wir wissen und wir haben ein Bauchgefühl. Auch wenn es unbegründet ist, den logischen Denken danach, ist es wichtig, dass wir lernen, darauf zu hören. Ich möchte behaupten, dass meine Intuition mein Number One Safety Factor ist. Es dauert 3 Sekunden, um eine Einschätzung eines Menschen zu haben. Und das erlaubt mir, eine gute und vertrauenswürdige Community aufzubauen, egal wo ich mich auf der Welt befinde. Seine Intuition kann man auch stärken. Und ich rate es jedem, der reist oder reisen möchte, das zu machen, besonders alleine oder auch alleine als Frau. Man kann es in alltäglichen Situationen mit einfachen und nicht so schwerwiegenden Entscheidungen üben, indem man anstatt immer nur zu denken, in sich hineinfühlt. Es gibt einen Grund, wieso man Bauchgefühl sagt. Selten aber passiert es, dass ich beim Autostopp ein Auto ablehne. Wie mache ich das? Wenn ein Auto stoppt, frage ich immer zuerst, wo es hinfährt und bevor ich mein Ziel offenbare. Durch diese einfache Frage entwickelt sich schon ein kurzes Gespräch und es gibt mir ein paar Sekunden Zeit, meine Einschätzung der Person zu kriegen und ein Urteil zu fällen. Wenn ich kein Gefühl habe, steige ich nicht ein. Das Einzige ist, dass ich einfach frage, ich muss doch woanders hin oder ich warte doch noch auf einen Freund. Dieses kurze Gespräch ist mir sehr wichtig, um schnell zu entscheiden, steige ich ein oder lasse ich es sein. Man wird auch merken, ob die Person betrunken ist oder vielleicht sogar schlechte Absichten hat. Mit der Zeit habe ich für mich ein paar Leitlinien entwickelt, die mir überall auf der Welt Sicherheit geben. Wenn sich etwas offen anfühlt, gehe ich, auch wenn es nicht logisch erklärbar ist. Dein Körper weiß meistens mehr als dein Kopf und du solltest darauf hören zu lernen. Entscheide schnell, denn Zögern und Grübeln machen deine Intuition leise. Sag nicht, wo du wohnst und dass du allein unterwegs bist. Eine Notlüge ist manchmal kein Drama, sondern auch Selbstschutz, besonders beim Reisen. Wenn mich jemand fragt, sage ich, dass ich mit einem Freund unterwegs bin und dass ich in ein Hostel gehe, auch wenn das Hostel gar nicht existiert. Ich habe auch gelernt, meine FOMO, also wenn ich weiß, was es ist, Fear of Missing Out, dass wenn man es nicht bei uns ein Ja sagen, aber sonst was so passt, zu kontrollieren. Weil nur weil etwas aufregend klingt, bedeutet das nicht, dass es unbedingt das Richtige ist. Und die Sicherheit immer darüber, um später eine gute Geschichte erzählen zu können. Und außerdem achte ich weniger auf die Worte, sondern mehr auf Körpersprache und Resonanz. Auch wenn eine Fremdsprache gesprochen wird, die ich nicht verstehe, kann man meistens spüren, ob über einen gesprochen wird und ob das positiv oder negativ ist. Diese Regeln sind simpel, aber haben mich bis jetzt gut durch die Welt getragen. Was heißt ich hier so dann eigentlich? Ich nenne es, ich öffne mich die Welt so zu erleben, wie ich mich hier hingebe. Denn oft bleibt es nicht lange dabei, dass ich so bleibe und mittlerweile treffe ich überall auf der Welt sehr gute Menschen, mit denen ich noch sehr lange weiterhin Zeit verbringe auf meiner Reise. Ein weiterer Vorteil ist dadurch, dass ich so viele Menschen immer treffe dann, dass ich alle Sitten von den Einheimischen direkt lernen kann und direkt einen Crashkurs über das jeweilige Land kriege. Was ein riesiger Vorteil ist, weil ich mich nicht selber durch Erfahrungen und Fallstränge lernen muss. Wie lernt man überhaupt Menschen auf einer Superweise kennen? Diese Frage wird mir auch ganz oft gestellt. Anfangs ist es vielleicht ungewohnt, mit fremden Menschen zu reden, aber schon in kürzester Zeit wirklich realisiert man, dass die Menschen, dass die Welt das sieht, was man hier gibt. Und die meisten Menschen sind viel offener und herzlicher, als man denkt. Ein Lächeln kann schon sehr viel verändern. Ich habe Menschen bereits in Restaurants, Bus, Hosteln, überall kleine Gespräche kennengelernt, die später eine sehr positive Auswirkung und Wendegang in meiner Weiterreise hatten. Ja, eine einfache Art, Menschen anzusprechen, ist meistens durch ein Kompliment oder eine offene oder herzlich gestellte Frage. Meine erste Reise startete ich aber in sehr engem Budget. Mit 15 Euro am Tag war ich Couchsurfen, Hitchhiking und lernte sehr schnell, was es heißt, als Frau alleine durch die Welt zu gehen. Hauptstücke sind eine fantastische Art, ein Land Kultur zu entdecken. Aber es ist zu zweit auf jeden Fall sicherer. Auf der App sind 95% Männer und trotz einer expliziten Beschreibung in der Biografie, die sagt, dass ich an nichts interessiert bin, war ich trotzdem oft in unangenehmen Situationen. Das scheinbare Abhängigkeitsverhältnis und die unausgeglichene Machtdynamik machten das nicht besser, bis ich sagte und auf dem kleinen Anzeichen Ort mit Menschen verlassen habe. Ich würde allen Couchsurfing nutzen wollen, empfehlen, die Reviews zu lesen, mit den Hosts Kontakt aufzunehmen und zu schreiben, um die Vibes auszuchecken und einfach schauen, wie die so drauf sind und auch vielleicht zu fragen, wo man schlafen wird. Am Anfang hatte ich gar keine Standards und ich habe auf dem Boden geschlafen, auf dreckigen Couches oder sogar in Betten mit meinen Hosts. Aber das wird auch sehr anstrengend und ich würde empfehlen, danach zu fragen. Und am unsichersten fand ich meistens die großen Städte, New York, London. Und am sichersten war es eigentlich immer, bei Leuten zu sein, in der Natur oder in kleinen Dörfern. Reisen wurde nochmal mehr challenging, als ich begann, kulturell unvertraute Länder zu entdecken. Eine einfache Umarmung mag zwar in Österreich nicht viel bedeuten, lädt aber in einigen konservativen Ländern zu einem Rendezvous ein. Marokko ist ein Beispiel dafür. Ich war 2023 im Dezember in Marokko und es war meine erste Erfahrung in einem arabischen Land. Marokko ist ein gutes Beispiel, da es im Moment immer beliebter für auch Europäer wird, weil es aufgrund der Lage und der kontrastreichen Kultur. Und ja, die Menschen dort sind sehr offen und sehr nett, besonders natürlich, wenn man als Mädchen allein durch die Straßen läuft. Ich würde behaupten, dass der größte Fehler im kulturellen Missverständnis und Nichtwissen lag. Als junges Mädchen von fremden Männern oder Dingen umarmt zu werden, bedeutet nicht Freundlichkeit und Offenheit, sondern ist ein Flirtversuch. Wenn man es nicht direkt erkennt, kann man sich ganz schön blöde Geschichten verwickeln. Und deswegen ist es wichtig, die Grenze von Anfang an zu erkennen und dann auch zu setzen. Man dafür meistens auch besser dran ist, sich anzupassen und nicht sich selbst sein zu müssen, war auch eines der ersten Regeln, die ich dort lernen musste. Allgemein hatte ich so schöne Erfahrungen auf meinen ganzen Reisen und durchaus haben diese mein Leben verändert. Das Reisen entwickelte sich schnell als Tool zur Selbsterkenntnis, weil man sich ständig in neuen Situationen, Umgebungen und sozialen Kreisen wiederfindet. Das zwingt einen, sich intensiver mit sich selbst zu konfrontieren und hat das Potenzial, sich neu zu erfinden und neu zu erleben. So eine Reise als Frau ist mehr als nur Reisen ohne Mann. Es ist ein Prozess, der zu Empowerment und Embodiment führen kann. Von meinen Reisen dachte ich, dass es die Orte sind, die mich prägen werden. Mittlerweile weiß ich, dass es die Menschen sind und die Begegnung mir selbst. So eine Reise bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern sich selbst zutrauen zu können, dass man mit der Welt umgehen kann oder umgehen lernen kann. Ich reise jetzt seit 4 Jahren und habe keinen Plan, damit aufzuhören und darf noch viele weitere Abenteuer gehen.
Die Bedeutung von Soloreisen hat sich durch Social Media stark verändert. Leonie lernt viele ihrer Reisebekanntschaften bereits im Vorhinein online kennen. Während ihrer Reisen teilt sie ihre Erlebnisse mit Tausenden von Menschen auf Instagram. Da stellt sich die Frage, reisen wir überhaupt noch alleine? Das hat sich auch Anja Prietl gefragt. Sie ist selbst leidenschaftliche Soloreisende und hostet den Podcast One Words, in dem es um genau das Thema geht. Auf der Photo and Adventure hat sie einen Live-Podcast unter dem Titel Fotografie und Solo-Travel in Zeiten von Social Media veranstaltet. Als Gäste waren die langjährige Reisefotografin Lisa-Christine Schrötter und die Reisebloggerin Leonie Buchecker eingeladen. Beide sind sich einig. In Zeiten sozialer Medien ist es besonders wichtig, das Handy oder die Kamera auch mal wegzulegen, um beim Reisen präsent zu sein.
Ich spreche jetzt vielleicht ein bisschen aus der Sicht des Fotografen und vielleicht sekundär aus Sicht der Reisenden. Es ist auch oft bei mir dann, obwohl es Handyberuf ist, also vieles im Glück sogar mit 18 Jahren, ist bei mir aus dem Moment, wo etwas wunderschön ist, ich will gehen und ich denke, das ist absolut etwas, was ich mit nach Hause nehmen möchte. Und ich schaue auf die Kamera und es schaut aber in der Kamera nicht so aus. Und ich bekomme so ein bisschen Ding, wie ich es jetzt fühle, dann lege ich die Kamera weg, weil das ist dann halt wirklich der Zeitpunkt, wenn man für mich ist, das für mich einzunehmen und wahrzunehmen und halt dann einfach mal Grenzen für das anzunehmen. Und ich versuche einfach auch so mir immer wieder sehr, sehr bewusst zu sein, dass es keinen Sinn hat, 400 Fotos von einer und derselben Sache zu nehmen, weil was machst du damit? Sondern ich versuche auch wirklich einfach meine 2, 3 Bilder zu machen und keine Schnappschüsse und dann keine Rotze zu nehmen. Leni, du hast ja auf Instagram über 500.000 Follower. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Also glaubst du, kannst du überhaupt noch reisen, ohne dass du mitdenkst, dass da so viele Menschen sind, die dir eigentlich auch zuschauen oder auf das nächste Video warten, auf das nächste Foto vom nächsten tollen Spot?
Ja, also ich habe begonnen, vor ein bisschen längerer Zeit schon, meinen Content, also meine Videos und das Verspäke zu posten. Das hilft auf jeden Fall sehr dabei, weil ich habe dann mehr Zeit, meine Reise zu erleben und zu integrieren. Ich nehme die Sachen und mein idealer Abschnitt ist meistens 1 bis 2 Wochen später, das Ganze dann wieder neu zu anzuschauen und zu bearbeiten. Und das hilft sehr, weil wenn ich alles direkt noch hochlade, also erstens ist es ein Sicherheitsfaktor und zweitens auch für mein Gehirn, das macht es viel verdaulicher.
Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Live-Podcast »Reisen wir wirklich alleine?« Fotografie und Solo-Travel in Zeiten von Social Media. Das gesamte Gespräch gibt es in Anja Britels Podcast One World zu hören. Leonie Buchecker war nach ihren Vorträgen bei mir im Interview. Wir haben über die Grenze zwischen Unabhängigkeit und Leichtsinn beim Soloreisen gesprochen und darüber, wie man auch als Frau sicher alleine reisen kann.
Hallo, ich bin Leonie, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Wien. Ich reise als Fotografin, Bloggerin und Gruppenführerin um die Welt und habe jetzt schon über 60 Länder entdeckt und es zu meiner Passion und Berufung gemacht in den letzten Jahren.
Cool, also du bist natürlich auch sehr präsent auf Social Media mit deinen Reisen und du hast jetzt über alleine Reisen als Frau gesprochen auf dieser Messe. Würdest du sagen, dass du durch deine Social Media Präsenz vielleicht sogar einer erhöhten Gefahr ausgesetzt bist?
Ja, durchaus. Also das ist einer der Gründe, wieso ich nicht mehr meine Location im Moment preisgebe. Das habe ich am Anfang noch gemacht und dann irgendwann nicht mehr aus Gründen, weil es einfach sehr gefährlich sein kann, wenn so viele Leute Augen auf dich haben. Und klar, es ist positives Feedback, aber manchmal triggerst du auch Leute oder es kommen negative Sachen und dann möchtest du nicht, dass die ganze Welt weiß, wo du bist, was du machst, was du anhast. Und deswegen poste ich jetzt meistens immer 2 Wochen, nachdem ich an dem Ort war. Und es ist alles ganz entspannt dadurch.
Man redet ja immer davon, man soll aus seiner Komfortzone rauskommen und über seinen Schatten springen und so weiter. Wo würdest du sagen, liegt die Grenze zwischen eigener Überwindung und vielleicht Leichtsinnigkeit?
Das ist eine gute Frage. Ich finde, man muss da halt die Gefahren gut genug abwiegen. Also es ist jetzt mutig, wenn man vielleicht Höhenangst hat und da einen guten Spot findet und sich da finally traut, darunter zu springen, aber irgendwelche Wasserfälle zu beklettern und reinzuspringen. Da gibt es so viele Geschichten, die ich kenne, wo das echt schief gegangen ist. Und ich würde sagen, man wird mit so vielen solchen Sachen konfrontiert werden, wenn man rausgeht, reisen geht und so viele Meinungen hören, dass man sich einfach nicht so viel beeinflussen darf. Also es ist gut, sich damit neu auseinanderzusetzen und vielleicht zu fragen, okay, habe ich da vielleicht eine Angst, die nicht ganz so begründet ist oder könnte ich darüber hinauswachsen oder ist diese Angst berechtigt und es ist egal, was mir diese Person jetzt aufdrücken möchte, ich würde es trotzdem nicht machen, weil im Endeffekt musst du wissen, wenn du alleine reist, du bist die Person, die am meisten auf deine Sicherheit achten sollte, auf die Person, die sich am meisten cared about your life. So niemand anderer wird sich so sehr darum kümmern wie du und schon gar nicht Leute, die du gerade erst vor 10 Minuten irgendwie in einem Hostel getroffen hast. Und die jetzt irgendwie Party machen wollen oder irgendwas anderes machen wollen, was halt einfach sehr schnell gefährlich sein kann.
Wie entwickelt man denn so ein Bewusstsein für Gefahren oder kann man dieses Bauchgefühl, von dem du immer sprichst, lernen?
Also das hat an sich jeder Mensch eigentlich schon, dieses Bauchgefühl oder eine Intuition. Man muss einfach nur mehr darauf achten und sich erinnern zu lernen. Und es kann sein mit ganz kleinen Nuancen im täglichen Leben wirklich. Oder ein Gefühl über Menschen, ein Gefühl über Freundschaften und dass man da ganz lernt, ganz einfühlsam mit sich selbst zu sein und ganz liebevoll auch mit sich selbst, sich nicht zu Sachen zu pushen, auch wenn man merkt, boah, habe ich gar kein gutes Gefühl dabei oder das wirkt gar nicht gut, nicht sich dann runterzudrücken darüber, oh, das ist so schlecht, dass ich das jetzt nicht mache oder ich bin so schwach, halt eigentlich liebevoll und einfühlsam mit sich selbst umzugehen. Und Intuition, ja, kann man lernen auf jeden Fall, indem man vielleicht einfach einmal durchatmen, bevor man irgendwie eine Entscheidung fällt und so die Hand auf den Bauch geben und dann spürt man meistens schon. Also zieht sich das im Körper zusammen oder fühlt sich das ruhig an und ja, das einfach immer weiter ausbauen und dann wird es irgendwann ganz von selber gehen.
Du kennst ganz bestimmt auch einige alleinreisende Männer, die dir von ihren Erfahrungen vielleicht erzählt haben. Würdest du sagen, die Erzählungen unterscheiden sich stark von deinen Erzählungen als alleinreisende Frau?
Durchaus sind die Situationen oft sehr anders, in denen wir uns befinden, und die Gefahren sind auch sehr anders. Männer haben andere Risiken, auf die sie achten müssen, die Frauen nicht so wirklich beachten müssen. Aber ja, also ich merke das immer jedes Mal, auch wenn ich mit Männern unterwegs bin, die können viel leichter durch die Welt spazieren, die schauen viel weniger rechts und links, die gehen auf Menschen sehr confident zu, also sehr selbstbewusst und sehr auftragend. Und als Frau möchtest du es auch machen, aber nicht in so einem dominierenden Weg, sondern eher so in einer netten Art und Weise. Also Männer haben da irgendwie mehr so Machtdynamiken involviert. Und als Frau wissen wir alle, dass man einfach viel aufpassen muss. Wo ich halt nachts nicht draußen rumgehen würde, niemals, niemals machen das meine männlichen Freunde mit ihrer Kamera. Und they're fine.
Du hast doch darüber gesprochen, dass du überhaupt keine Substanzen, also Alkohol oder Sonstiges, zu dir nimmst. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? War das ein Sicherheitsding oder einfach persönliche Präferenz?
Beides. Also ich habe nie viel getrunken, ich habe nie irgendwas anderes genommen, ich habe nie geraucht, nie Drogen genommen. Also es war eh eigentlich nur der Alkohol, und dann war das eine Regel, die ich mir gesetzt habe, als ich mit dem Reisen begonnen habe, weil ich wusste schon, dass meine Reise eine challengingere Reise sein wird, dass ich, wie ich reisen werde, challenger sein wird, also mit Hitchhiken, Couchsurfen, Südamerika bereisen als 18-jährige Frau alleine ist nicht so, dass das die meisten Beginner machen. Und deswegen war es eine Regel von mir, dass ich nie trinken werde dort, weil ich einfach weiß, dass mit Alkohol du am meisten Sachen ausgesetzt bist. Und es ist meistens kein gutes Umfeld, Partyumfelds oder ja, Umfelder, wo viel mit Substanzen gemacht wird, weil die Menschen ein sehr unbewusstes Verhalten schon haben. Und außerdem eine große Disconnection mit ihnen selber passieren wird und dann einfach Sachen passieren, die nicht passieren würden sonst. Und du gibst auch so viel Kontrolle ab, da habe ich auch realisiert, ich möchte das nicht. Ich möchte niemandem so viel Kontrolle über mich geben.
Du hast auch darüber gesprochen, dass viele Probleme entstehen können durch kulturelles Missverständnis oder einfach dieses Nichtkennen von einer Kultur. Wie informiert man sich oder wie informierst du dich im Vornherein vor einer Reise?
Ich rede, wenn es geht, im Idealfall schon mit Menschen von dem Land darüber oder von Menschen, die das Land besucht haben. Wenn man jetzt gar niemanden kennt, dann würde ich im Internet Recherche betreiben, Social Media und alles Mögliche. Da gibt es eh schon mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Ressourcen, um sich da andere Berichte anzuschauen. Und dann auch direkt immer vor Ort. Also ich bleibe eh immer bei Locals eigentlich, und das ist meine erste Anlaufstelle. Und da frage ich sehr viele Fragen. Ich frage echt alles, auch so die Basics, einfach so. Wie ist diese Gegend? Wie sind die Menschen so? Was bedeutet das? Wie kann ich mich verhalten? Und dann lernt man da jeden Tag Stück für Stück ein Land besser kennen, die Sitten besser kennen und wie man sich dem besser integrieren kann.
Gibt es denn Orte, wo du jetzt bewusst nicht alleine hinreisen würdest oder irgendwie männliche Begleitung wollen würdest oder suchst?
Sehr, sehr, sehr viele Orte, ja. Das Ding ist, man wird halt irgendwann realisieren, so, okay, alleine kann nice sein als Challenge, im gewissen Ausmaß auch, aber ab irgendeinem Grad ist es nicht mehr eine Challenge, sondern ist es nur noch ein Pain. Also ab irgendeinem Grad wird es echt einfach nicht schöner, sondern eher unlustiger für einen. Und da muss man sich echt fragen, hat man den, möchte man? Möchte man so viel mentale Kapazität aufbringen für diese Reise? Und es ist dann einfach eine Entscheidung, die ich treffe. Es ist an sich möglich, diese Länder auch alle alleine zu bereisen. Es macht es sehr viel gefährlicher. Auf jeden Fall. Ich würde es nicht empfehlen. Und ich glaube auch nicht, dass es deine Reise besser machen wird, wenn du da alleine hingehst oder du eine authentische Erfahrung hast. Also mit einem sehr guten Reisebuddy wirst du mehr Spaß haben und wirst dich auch sicherer fühlen und mehr respektiert werden oft. Und das hat schon einige Vorteile. Deswegen, ich genieße es auch manchmal, männliche Company zu haben auf meinen Reisen.
Du hast ja auch gesagt, dass Alleinreisen so ein radikaler Akt der Selbstbestimmung ist. Wo würdest du irgendwie sagen, dass diese feministische Unabhängigkeit so die Grenze hat zur vielleicht Leichtsinnigkeit oder dass man zur eigenen Sicherheit hat, eben das nicht machen sollte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss sich halt selber fragen, wieso macht man es? Wieso möchte man reisen? Wieso möchte man alleine reisen? Hängt man jetzt zwingend daran fest, auch von der Idee, alleine zu reisen, in welche Länder man gehen möchte? Ist es, weil man eben vielleicht gegen die Eltern rebellieren möchte, weil man sich selber etwas beweisen möchte? Und da echt in sich reinfühlen und lernen, ehrlich auch mit sich selbst zu sein. Und auch lernen, dass es okay ist, dass man merkt, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Ich dachte auch am Anfang irgendwie, also ich war am Anfang ja super krass, auch das hat auch mit dem Budget zu tun, was ich hatte, habe ich sehr rough gereist. Und das war auch okay, das hatte seine Ära, aber ich habe auch gelernt, dass ich actually genauso das Opposite auch enjoye. Und jetzt 4 Jahre später, ich habe immer noch Reisen, auf die ich gehe, die sehr rough sind, dann nehme ich mir dafür bewusst Zeit und gehe mit dem ganz bewussten Mindset rein und weiß, dass ich jetzt 3 Wochen, 4 Wochen irgendwo schlafen werde, nichts Gutes essen werde, vieles sehen werde, was mich ja, sehr stark beeinflussen wird. Aber danach gehe ich auch gerne eine Massage und in ein gutes Restaurant und ziehe mich wieder schön an. Und es ist einfach okay, dass man da realisiert, dass man viele Sachen mögen mag. Also nicht in so einem Scarcity-Mindset stecken bleibt, wo man sich denkt so, wow, jetzt muss das mein neues Image sein, weil das ist auch irgendwie eine toxische Beziehung, die man sich damit aufbaut. Oder ja, ich habe das jetzt so gemacht, ich muss das jetzt immer so machen. So, okay, Hitchhiken ist great und jetzt brauche ich nicht mehr 15 Euro Budget am Tag und ich gehe immer noch hitchhiken, weil es mir Spaß macht. Aber wenn ich gar keinen Bock drauf habe, dann nehme ich einfach einen Bus und zahle halt 5 Euro vielleicht oder 15, wenn es so viel ist, oder 20 auch. Oder nehmen vielleicht statt einer 40-stündigen Reise, die nur 20 dauert und 200 Euro mehr kostet, weil ich weiß, dass diese 20 Stunden, vor allem auf diesen Flughäfen, so kostbare Lebenszeit von mir ist, die ich in so viel Besseres mittlerweile investieren könnte, dass es mir einfach nicht mehr wert ist. Und es ist auch okay, Sachen zu verändern und in sich reinzugehen wieder und zu denken, so, okay, mache ich das jetzt aus meinem Ego heraus oder mache ich das jetzt von mir wirklich hinaus, weil ich das jetzt so machen möchte. Da einfach immer im ehrlichen Austausch mit sich selber sein, immer und immer wieder einchecken.
Also ich glaube, dass du ja ein sehr offener und herzlicher Mensch bist und den Menschen auf deinen Reisen wahrscheinlich auch so begegnen wirst. Wird das manchmal falsch interpretiert oder würdest du sagen, dass diese freundliche Art gegenüber Fremden dich auch schon in Gefahr gebracht hat?
Ja, also man muss immer sagen, es hängt sehr stark von dem Land ab natürlich und von wie man Menschen begegnet, wie man Menschen trifft, wie man sie schon kennenlernt originell. Aber ja, man kann schon sagen, ich bin nicht überall gleich offen oder gleich nahbar zu Menschen, besonders jetzt Männern, in jedem Land. Das hängt stark davon ab, wo man ist und wo man sich aufhält und in manchen Ländern ist das sogar sündlich, also Männern die Hand zu schütteln. Da muss ich mich da auch nicht offended fühlen oder das irgendwie persönlich nehmen oder irgendwie da eine Revolution starten wollen. Da kann man das auch einfach so lassen und beobachten, weil Reisen ist dazu da, dass man beobachtet und man sollte auch nicht überall hingehen, um die Orte verändern zu wollen. Und wenn man dann hingeht mit dem Mindset, dass man sich denkt, okay, man ist jetzt die erste Person, die einem zeigt, dass weil man das Gefühl hat, vielleicht, okay, das haben Frauen keine Rechte, ich zeige denen jetzt, wie eine Frau frei sein kann. Das ist einfach nicht, glaube ich, der richtige Move beim Reisen. Das ist, glaube ich, auch nicht, wie du am besten reist und das ist, glaube ich, auch nicht nötig. Es können verschiedene Sachen existieren, es werden immer verschiedene Sachen existieren und wie gesagt, wir sind alle so stark geprägt und haben unser richtig und falsch basierend darauf. Aber beim Reisen sollte man auch wirklich immer diese offene und auch zu einem gewissen Grad neutrale Perspektive behalten. Das heißt nicht, dass man natürlich keine eigene Meinung haben darf. Habe ich auch über sehr, sehr, sehr viele Sachen. Aber ich bin jetzt Veganerin, ich werde jetzt nicht zu einem Stamm reisen und dann die verurteilen dafür, dass sie ein Tier schlachten werden. Das macht keinen Sinn. Und da könnte ich auch dann gleich aufhören zu reisen, wenn ich das mache. Weil das ist dann ab diesem Punkt nicht mehr reisen, das ist einfach nur noch, ja, kolonisieren. Und das will man nicht machen.
Es ging gerade in dem Vortrag auch um Social Media und wie das Alleinreisen verändert. Reisebekanntschaften zu schließen wurde ja durch Social Media um einiges leichter. Siehst du das als Vorteil, als Chance oder vielleicht auch als Gefahr, dass so spontane Begegnungen darunter leiden könnten?
Ich sehe es als Riesenvorteil allgemein. Also ich habe so viele gute Freundschaften schon durch Social Media schließen dürfen. Andere Leute auch die ganze Zeit. Man kann in Kontakt bleiben, man kann neue Leute kennenlernen. Andere Leute kann man auch miteinander verbinden. Also ich kann mittlerweile meine Reisefreunde einfach fragen, hey, so, du hast da einen Freund, kannst du mich mit dem verknüpfen? Und dann schickt man einfach das Instagram rüber und dann hat man schon einen Platz, wo man vielleicht wohnen darf in dem Land. Also es ist wirklich ein riesen, riesen Vorteil. Das Einzige, wo man einfach achten muss, ist, wie gesagt, das hat wieder mit dem Bauchgefühl zu tun. Nicht einfach random Leute treffen in random Ländern, wo man vielleicht schon das Gefühl hat, dass sie da vielleicht andere Intentionen haben, aber man denkt sich dann so, okay, so schlimm kann es doch nicht sein. Das sind einfach Situationen, in die man sich nicht begeben muss und es wird einem besser gehen, wenn man sich von denen fernhält. Aber an sich, Social Media, würde ich sagen, ein riesiger Vorteil, um Leute zu treffen und vor allem mit denen in Kontakt zu bleiben.
Social Media ist ja zum Teil auch dein Job, kann man vielleicht sagen. Findest du es schwerer beim Reisen zu entspannen und hast vielleicht das Gefühl zur Verpflichtung, auf Social Media präsent zu sein?
Ja, natürlich ist es ganz anders jetzt, wo ich so viel auf Social Media mache, als wie wenn ich es nicht machen würde. Aber ich muss sagen, 4 Jahre Reisen, wenn man gar keinen Grund hat, wieso man reist und seine Purpose nicht findet in dem Prozess, dann entweder hört man auf zu reisen, weil man seine Purpose in was anderem gefunden hat, das ist auch wunderschön, oder man hört nicht auf zu reisen und ich habe das Gefühl, man verliert sich dann ein bisschen. Also man reist immer weiter und immer weiter und immer weiter und schafft es nie, sich Stabilität aufzubauen oder eine Community aufzubauen. Und ich habe Menschen so kennengelernt und ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen verloren an für mich und es ist nie... Das wird mir ein bisschen Angst machen. Also Social Media, man muss lernen, damit umgehen zu können. Es ist echt eine Droge, wenn man das nicht weiß, mit richtigen Händen anzugreifen. Aber es ist einfach ein gutes Medium, um so viel zu erreichen, um so viel rauszutragen von meinen Reisen, um Events zu hosten, um eigentlich alles, was ich mache, in die Welt zu setzen. Und daher gibt es mir einfach super viel Purpose und das ist wunderschön und deswegen könnte ich es mir nicht vorstellen, jetzt einfach aufzuhören. Wenn sich meine Purpose mal ändert oder mein Lebensfokus ändert, dann vielleicht schon und dann wird es aber auch sicher eine okay Entscheidung sein für mich und mir nicht so schwer fallen.
Du hast auch schon erwähnt, dass du verzögert auf Social Media postest, einerseits als Sicherheitsfaktor, andererseits aber auch, um präsenter zu bleiben. Hast du noch irgendwelche anderen Tipps, um beim Reisen präsent zu sein?
Journalen. Also ich kann jedem empfehlen, der reisen geht, sich ein Journal zu kaufen und jeden Tag zu journalen. Journalen ist eine unglaublich gute Art zu reflektieren und sich selber besser zu verstehen lernen. Ich habe auf meinen allen ersten Reisen, die ganzen ersten Jahre, immer noch journal ich jeden Tag gejournalt. Es ist so unglaublich bereichernd. Und ja, man kann sich kleine Sachen nehmen oder erlernen, die einem dabei helfen können, zum Beispiel bewusste Atemzüge zu nehmen. Also das kommt so eher aus der Meditation und sowas, aber in schönen Momenten bewusste Atemzüge zu nehmen. Oder wenn man merkt, dass man unachtsam wird oder dass man nicht Aufmerksamkeit den Leuten schenkt, mit denen man gerade ist, Bewusstsein in seinen Taten reinzunehmen. Egal was man macht, auch wenn man das Handy nimmt, man fragt sich so, okay, was möchte ich jetzt machen? Ist jetzt meine bewusste Aufmerksamkeit für eine Stunde auf Social Media? It's okay, then just give it that. Aber nicht so halb-halb Dinge zu machen und dann irgendwie keins von beiden zu wirklich erleben, sondern lieber Zeit für eine Sache nacheinander zu nehmen.
Kurze Frage noch zu deinen Fotografie- und Videoprojekten, also wenn du deine Reisen dokumentierst, wie vereinbarst du das mit Ethik und das auch kulturell respektvoll zu machen, also Leute in ihrem Hier und Jetzt zu fotografieren oder zu filmen?
Das merkt man sehr schnell vor Ort, ob die Leute das wollen oder nicht wollen und dann muss man das auch respektieren. Außerdem muss man sich auch bewusst sein, dass wenn man Sachen veröffentlicht, egal ob man die Erlaubnis hat oder nicht, dass man Sachen immer schneiden wird, dass man die Leute in ein gewisses Licht rücken wird und dass man da ja ein bisschen so die Story lenken kann und dass man da sich fragen sollte, was möchte ich jetzt machen? Und das ist einfach besonders wichtig bei Reisesachen. Also Ragebaiten oder da purposely so Sachen zu verdrehen, also das ist harmvoll und das ist nicht gut. Also es ist einfach nicht schöne Energie, finde ich. Und es ist auch nicht da die Dankbarkeit des Landes oder spiegelt vielleicht die schönen Erfahrungen wieder, die man gemacht hat. Und klar, man könnte jetzt auch in einen Ort gehen oder in ein Land von voller Stereotypen und dann wird man es ganz anders entdecken, was auch richtig schön ist, weil vielleicht kommt man dann eben mit einer viel offenen Art hinein. Das ist einfach wichtig, wie man das fotografiert und dann Videos auch aufzeichnet davon und dann auch mal mit überlegt hochzuladen, dass das potenziell halt Millionen von Menschen sehen können und dass das echt Auswirkungen haben kann und dass das echt nicht gut ist. Also man kann immer noch Erlaubnis fragen und auch wenn es nicht so wirklich rüberkommt, also in manchen Orten ist es echt so remote, dass die Menschen gar keine Ahnung haben, was man eigentlich genau macht oder was das für Auswirkungen haben kann, wo diese Fotos landen können, dann würde ich sagen, muss man da selber entscheiden, ob man da jetzt das fotografiert, ob man eine Person in einer verletzlichen Situation fotografiert, was man da mit dem Foto macht, ob man das dann verkaufen möchte, ob man daraus ein krasses Video machen möchte und dann super viel Geld verdient, was man da mit dem Geld macht. Da muss man einfach mit sich selber reflektieren, wie man dazu steht und wer man sein möchte und was man als richtig und was man als falsch sieht. Ich habe das Gefühl, da gibt es tausende von Situationen und Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und da muss jeder in sich selbst reinfühlen, was das Richtige ist.
Das war die Reisebloggerin und Fotografin Leonie Buchecker auf der Photo and Adventure Messe in Wien. Sie hat am Ende des Interviews einen wichtigen Punkt angesprochen, mit dem wir uns gleich genauer beschäftigen werden. ReisefotografInnen tragen die Verantwortung, die Geschichte zu lenken. Sie entscheiden, was sie fotografieren und wie sie das tun. Je nachdem, wie das Material geschnitten wird, können Tatsachen in ein gewisses Licht gerückt werden. Das betont auch der Profifotograf Bernhard Brenner.
Das Foto ist natürlich immer nur die Realität, die euch der Fotograf zeigen will. Also ihr müsst natürlich Fotos immer hinterfragen und ihr habt als Fotograf aber auch die Macht, das zu zeigen, was ihr wollt.
Bernhard Brenner ist Reisefotograf, leitet Seminare an der Wiener Fotoschule und ist mit Fototouren auf der ganzen Welt unterwegs. Auf der Photo and Adventure Messe hat er einige Tipps gegeben, wie Reisefotografie verantwortungsvoll ablaufen kann. Einen Teil seines Vortrags hören Sie jetzt.
Aber an der ersten Stelle, und mit dem fange ich immer an, weil mir das das absolut Wichtigste ist, das ist gar nichts Fototechnisches, sondern das ist einmal was ganz Grundlegendes, Respekt. Ich habe einfach sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Meine erste Reise in Indien in den 90er Jahren. Wir sind nach Ladakh gekommen, wir haben ein Tempelfest besucht, wir waren am Anfang die einzigen Touristen und das war total nett, wir haben aber Fotos gemacht, wir waren mit den Leuten unterwegs, haben dort geredet mit denen und das war sehr entspannt. Bis plötzlich 3, 4 Jeeps vorgefahren sind mit französischen Touristen, die sind rausgesprungen, haben mit keinem geredet, die haben einfach zum Fotografieren angefangen. Sind zu den Leuten zurückgerannt auf die alten Weiberl mit den tollen Hüten, mit den Bärwachs. Die haben sich einen Meter vor die Menschen gestellt, haben sie so hingestellt, haben fotografiert, haben nicht geredet mit denen. Die haben dann gesagt, ah, noch Foto, was hätte ich auch gesagt an einer Stelle. Und das war denen wurscht, das sind so weit gegangen, dass die Steine in Richtung Touristen geschmissen haben. Und bitte, das muss nicht sein. Das ist Fremdschämen, das war mir irrsinnig unangenehm. Und sowas, ja, das hat mich ziemlich entsetzt und davon auch ein bisschen geprägt für meine nächsten Touren, weil ich das ganz sicher nicht wollte. Ich habe einmal einen Fotografen kennengelernt, der hat einen Kurs gehalten und hat dann gesagt, ja, was, Menschen fotografieren, die wollen das auch nicht, das ist schwierig. Und der hat dann beinahe den Tipp gegeben, ja, er wartet hinter einer Ecke und wenn dann wer kommt, der spannend ausschaut, dann springt er vier und macht ganz schnell ein Foto. Entschuldigung. Das ist völlig respektlos, oder? Das sind wir ja selber nicht. Also vergesst bitte nicht, wir sind nicht im Tiergarten, wir sind nicht im Zoo unterwegs. Sondern das sind Menschen wie du und ich und wie wer das, wenn das bei uns ist. Stellt euch einmal vor, wenn da jetzt ein guter Meiner kommt, der einen Meter vor euch hinstellt und zum Fotografieren anfängt. Ich finde das eh unglaublich tolerant. Wenn wir da in diese exotischen Länder fahren, ob das jetzt Thailand, Indien, sonst was ist, was wir da das machen können. Wir sind bei Ritualen dabei, wir sind beim Tempel dabei, wir sind bei total privaten, intimen Sachen dabei und dürfen da ganz oft fotografieren und das ist kein Thema. Aber überlegt mal, wie war das bei uns und war uns das selber unangenehm oder nicht? Und ja, sehr oft ist es so. Ein ganz wichtiger Faktor bei der Geschichte ist dann der Faktor Zeit und eben sich darauf einlassen. Man muss jetzt nicht unbedingt zum Hinduismus konvertieren, man muss die Religion nicht verstehen, man kann ja ganz andere Ideen haben. Das ist ja alles okay, aber man muss es zumindest respektieren und sich darauf einlassen. Ich werde nie zum Hinduismus konvertieren, aber wenn immer dann halt Zeit. Bei meinen Touren ist es so, dass ich nicht möglichst viel reinpacke, sondern eher weniger und das dafür ordentlich mache. Es hat keinen Sinn, wenn ich nur einen Kilometer fressen bin und eigentlich mit der Zeit gar nicht nachkomme. Also wenn es eine Reise bucht, wo, ich weiß nicht, in 2 Wochen ganz Indien drinnen ist, dann bucht es bitte nicht. Das wird sich nicht ausgehen, das ist eigentlich sinnlos, weil dann habt ihr nur Kilometer gefressen, habt ihr Sehenswürdigkeiten abgeklappt, habt aber ganz sicher andere Leute nicht kennengelernt. Ich meine jetzt nicht, dass man wochenlang und tagelang Zeit braucht. Oft ist es ja ein Gespräch von 1 Minute, von 2 Minuten. 5 Minuten, was auch immer, aber nehmt euch die Zeit. So wie da bei der Kumbhmela in Indien, wo die Sadhus in den Camps sind. Wir gehen nicht nur vorbei und machen vorbeigehende Fotos, sondern wir sprechen sie an, wir reden mit ihnen. Und selbst wenn man keine Sprache hat, funktioniert das immer wieder ganz gut. Gerade dort mit Englisch kommt man relativ gut weiter. Und manchmal ist es halt ein Body Language. Aber wir nehmen uns Zeit und die freuen sie, wenn man sie fragt und Länder fotografiert. Und die erzählen uns ihre Lebensgeschichten. Da gibt es ganz spannende Geschichten, wie sie an die Sadhu wurden. Manche sind von den Eltern an Guru mitgegeben worden, weil sie sich die Kinder nicht mehr leisten können. Der andere ist der Vogtrennen mit einem Guru. Das sind ja auch da drinnen ganz spannende Geschichten. Dann sitzt man mit ihnen dort und dann kann man meistens auch fotografieren. Und die freuen sich dann ja sogar, wenn man es fotografiert. Man hat aber, wenn man sich ein bisschen Zeit genommen hat, ganz andere Blickwinkel, ganz andere Perspektiven, weil man auch dran ist und nicht nur draußen, wo alle anderen vorbeirennen, steht. Das heißt, man hat ganz andere Möglichkeiten zum Fotografieren. Ich habe mir angewöhnt, weil natürlich Sprache immer ein schwieriges Thema ist. Früher habe ich Facebook mitgehabt, heute mit Google Translate, geht auch relativ viel. Aber ich habe mir angewöhnt, immer Fotos von zu Hause mitzunehmen. Bitte nicht vom Stephansdom. Der Stephansdom interessiert niemanden. Was die Leute interessiert ist, wie wohnst du, wie lebst du? Also ein Foto vom Haus, vom Garten. Garten ist immer ganz großartig. Wenn man dann in ein Dorf kommt, da wird diskutiert, was wachsen dort für Pflanzen, schaut das aus wie bei uns. Ein Foto von der Familie, Mama, Papa, das funktioniert in jeder Sprache. Und dann gibt man auch von sich selber etwas preis. Und das interessiert die Leute, das interessiert die Kinder. Man hat dann auch eine ganz große Schau rundherum. Und dann hat man schon ganz ein anderes Standing, weil man auf einer ganz anderen Ebene sich begegnet und nicht nur mit dem großen Teleobjektiv. Das schreckt ja eher ab, wenn man einander begegnet. Ich habe halt den großen Vorteil, das muss zugeben, dass ich immer wieder an dieselben Plätze komme und dass ich dann Fotos vom letzten Mal mitnehme. Also wenn ich jetzt nach Marokko fahre, habe ich vom letzten Jahr Fotos mit, egal ob das jetzt ein Bazaar ist, in den Dörfern mit den Kindern, mit den Bauern, und dann kann ich die Fotos verteilen, die freuen sich normalerweise auch, und das sind ganz nette Geschichten. Und da ergeben sich dann auch immer für die Gruppen, ergibt sich für die Gruppe die Möglichkeit, auch Fotos zu machen. Weil sie dann ja auf die Fotos freuen. Und hin und wieder sind so ganz besondere Geschichten, die man da erlebt. Das ist ein Nomadin, den ich vor vielen Jahren im Atlas kennengelernt habe. Wir sind dann im Jahr darauf wieder hingefahren, ich habe ein Foto mitgebracht, und dann hat sie das ganz teilnahmslos angeschaut und nicht so reagiert, wie man das gedacht hat. Weil normalerweise gehen die Mundwinkel nach oben und alle gefallen sie. Bis dann die Freundin sie angetupft hat und gesagt hat, hey, das bist ja du am Foto. Dann hat sie erst gecheckt, dass es ein Foto von ihr selber war. Und das war für mich ein ganz beeindruckendes Erlebnis, dass es in unserer Zeit, wo jeder, der Zeit der Selbsterstellung, wo sich jeder auf Instagram nur selbst inszeniert, dass es da jemanden gibt, der sein eigenes Spiegelbild nicht erkennt. Da oben, die hat kein Spiegel, die hat kein Passfoto, die hat keinen Ausweis. Da gibt es auch kein Wasserbecken, wo sie große Gesicht sieht. Die hat tatsächlich ihr Gesicht nicht erkannt. Es ist unglaublich, dass es sowas gibt in der heutigen Welt. Das war sehr beeindruckend. Mittlerweile ist sie leider verstorben. Bei den ersten Reisen habe ich dann auf der Polaroid-Kamera mitgehabt. Das war natürlich ein bisschen ein Kompromiss. Polaroid ist von der Qualität her nicht super, weil sie nicht so lange haltbar ist. Die werden halt irgendwann mal kaputt, die Bilder. Trotzdem ist es eine Möglichkeit zu kommunizieren und Freude zu schenken. Aber man weiß, irgendwann mal sind die Polaroids kaputt und ausgebleist. Aber es war eine tolle Möglichkeit mit vielen schönen Erlebnissen. Heute habe ich immer meinen Canon Selfie-Drucker mit. Also in Marokko schleppe ich nicht mit, weil da komme ich so regelmäßig hin. Aber in anderen Gegenden, Madagaskar, Westafrika, Indonesien, da habe ich jetzt immer meinen Fotodrucker mitgehabt. Das heißt, ich kann an Ort und Stelle Bilder ausdrucken und herschenken. Und auch das öffnet Türen und ist ein ganz anderes Standing. Weil plötzlich wollen alle fotografiert werden. Da haben wir eher das Problem, dass man dann sagt, oh, das ist nur, jetzt reicht's wieder. Und das ist unglaublich mit dem Thermodrucker, weil der druckt jetzt auf die Farben gelb, blau, rot. Und zuerst kommt nur gelbes Bild, das heißt schon groß, gelb. Das ist dann immer ein Riesenhallo, dass dann am Schluss doch noch ein Foto rauskommt. Und das ist auch nicht so teuer. Also 104 Fotos kosten so ein Paket kostet um die 33 Euro. Das ist leistbar, wenn man das durchrechnet, und nehme ich gern mit. Natürlich ist es der Gepäckstück mehr, das man braucht. Ich habe da noch Akkus dazu gekauft, damit ich vom Strom unabhängig bin. Aber es sind tolle Fotos, die da rauskommen, die ja gut haltbar sind und die dann plötzlich auch entspannte Situationen zaubern, wo man nicht nur die stocksteifen Bilder hat, sondern wo sich die Situation dann oft entspannt und wo man so zwischendurch auch richtig lässige Fotos machen kann. Und das habe ich ganz oft erlebt. Wir waren zum Beispiel irgendwo in Westafrika unterwegs, da waren am Wegrand Lehmhütten, die spannend ausgestellt haben, sind dann steht, sind da reingegangen, dann haben wir festgestellt, da wohnt der Fetischpriester und ein ganz bekannter, in der Region bekannter Heiler mit seiner Frau, so ein altes Mandel war das, aber er hat nicht so richtig gewusst, soll er mit uns tun, wir haben nicht so richtig gewusst, soll er mit ihm tun, da war ein Tempel und ein Schrein, aber es war alles tabu, weil das war ja alles Voodoo. Naja, und dann habe ich gefragt, ob er ein Foto machen darf, dann hat er sich stocksteif hingestellt mit seiner Frau, gesagt, natürlich, sonst wäre er stocksteif da gestanden, ich habe das Foto natürlich sofort ausgedruckt. Ja, und 3 Minuten später sind wir schon im Tempel und im Schrein gesessen und der hat uns alles gezeigt und alles war ganz entspannt und locker. Also richtig gezeigt, wie die Mundwinkel nach oben gingen und das war alles kein Problem mehr. Wenn sie so Fotos macht, es ist dann ganz oft so, gerade in so abgelegenen Regionen. Wenn sie jetzt nach Indien und China kommt, ist das nicht mehr so, weil die sind auch schon alle ans Handy und ans Selfie gewöhnt. Wenn sie jetzt raus in die Pampa fährt, in Westafrika oder auch in Indonesien war das jetzt teilweise nur so, wo keiner ein Handy hat, dann sind es schon nur diese stocksteifen Fotos. Dann sind das Fotos, die sind nicht für uns, Das sind jetzt keine fotografisch tollen Fotos, aber das sind Fotos für die Leute und so muss man das auch sehen. Und dann zwischendurch kommt man selber wahrscheinlich auch zu anderen Fotos. Wichtig ist bitte, nehmt es als ein Ganzer vielleicht ein Hochformat auf. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, dass ich dann oft nur Ausschnitte gemacht habe und dann ist es mir hin und wieder mal passiert, dass wir kommen, ist mir das Foto in die Hand gedacht, hey, da fehlt ja was. Also dann Fotos, die sind für die Leute und so, wie sie es wollen und das muss für uns als Fotograf dann auch okay sein. Weil zwischendurch, wie gesagt, hat man ja dann die Möglichkeit, dass sich die Stimmung entspannt und dass man andere Bilder macht. An Regeln muss man sich natürlich auch halten. Die Etikette vor Ort, das ist von Land zu Land, von Dorf zu Dorf, von Stamm zu Stamm unterschiedlich. Wenn es einen Ältestenrat gibt, einen Dorfältesten oder was auch immer, dann kehrt es natürlich, dass man zu dem geht. Es tut einmal die Erlaubnis, dass man ins Dorf, der vor so drin oder dazukehrt. Und der bekommt natürlich als erstes das Foto, das ist auch klar. Da fängt man nicht mit dem lieben Kinder, sondern das, da muss man sich an diese Regeln halten. Das gehört halt auch dazu. Islamische Länder, Frauen fotografieren. Boah, schwieriges Thema in vielen Ländern. Aber mit ein bisschen Kontakt, wenn man die Leute mal kennt, dann öffnen sich die Türen und dann kann man vielleicht auch die Frauen und die Mädels fotografieren. Das funktioniert immer wieder. Natürlich wird es halt vorkommen, und das müssen nicht nur die Frauen sein. Im Islam gibt es theoretisch keine Bildnisse und manche Menschen sind dann halt auch aus religiösen Gründen auch die Männer dagegen und sagen, es tut mir leid, von mir bitte kein Foto, geht nicht. Und das muss man dann auch akzeptieren. Ich finde, das gehört dazu. Wenn jemand das nicht möchte, dann ist das auch okay. Egal, ob das jetzt aus religiösen oder anderen Gründen ist. Also es sind nicht nur die Frauen, wo das immer wieder ein Thema ist. Und dann gehört es dazu, wenn man die Fotosessions macht, dass sie in die besten Kleidern schmeißen und für ein Gruppenfoto, Familienfoto posieren oder der beste Freund kommt vorbei, der gehört auch noch auf ein Foto drauf. Zu der ganzen Respektgeschichte, wie man die Leute begegnen, finde ich, gehört auch die Kleidung dazu. Wir denken natürlich jetzt sofort wieder alle an islamische Länder, ist mal klar. Ich verstehe es auch nicht, wenn man jetzt, weiß ich nicht, nach Marokko fährt, in den Atlas und da wird ein Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Als Männer kehrt sich das nicht, verstehe ich nicht, würde ich auch nicht machen, weil ich das finde, dass das schon was mit Respekt zu tun hat. Und da geht es ja gar nicht darum, wie ich mit Kleidungsvorschriften oder Brüderie oder sonst was umgehe, sondern es hat dann mit dem Respekt dem Gegenüber was zu tun. Aber es hat schon einen Grund, warum in Italien, wo die Kirchen überall steht, bitte nicht in der Badehose und in die Schlappen in die Kirche gehen. Also wir müssen gar nicht an islamische Länder denken. Das ist ja auch bei uns nicht anders. Und das hat schon was, egal ob ich jetzt einen Glauben habe oder keinen Glauben habe, ich sollte dann halt doch die Gefühle, auch wenn es religiöser sind, von den Menschen respektieren. Und das gehört einfach dazu. Und ein Tempel in Thailand zum Beispiel, wenn ich in den Tempel gehe, in die Badeschlappe von der Badehosen oder in Bikini und da zum Fotografieren, dann fangen die Thailänder werden wahrscheinlich nicht so. Aber sie werden mir anders begegnen. Wenn ich dort angemessen gekleidet bin, in dem Tempel bis Kerz, also dann halt eine lange Kleidung anhabe, dann werden mir die Menschen wahrscheinlich ganz was anderes entgegenbringen, wie wenn ich dort halt nicht passend gekleidet bin.
Das war Bernhard Brenner über Ethik und Respekt in der Reisefotografie auf der Photo and Adventure Messe in Wien. Ich habe nach seinem Vortrag noch kurz mit ihm gesprochen.
Wie entscheiden Sie denn, was Sie fotografieren, ohne dass Sie irgendwelche Vorurteile verstärken?
Na, prinzipiell, wie ich es in der Präsentation erzählt habe, ist mir Respekt extremst wichtig. Das heißt, ich respektiere die kulturellen Gegebenheiten, ich respektiere Kleidungsvorschriften. Natürlich heißt das nicht, dass ich mit allen einverstanden bin, aber wenn es denen wichtig ist, den Menschen, denen begegnet, dann steht das für mich an oberster Stelle. Und ich versuche das halt auch in den Fotos wiederzugeben, die Leute nicht bloßzustellen, sondern in ihrem Setting mit ihrer Kultur darzustellen.
Wenn man vorher mit den Leuten spricht, bevor man die Fotos macht, wie Sie es erklärt haben, wie man es eigentlich machen sollte, läuft man denn nicht irgendwie Gefahr, dass die Fotos gestellt sind und nicht mehr ganz unverfälscht?
Ja, aber das Ziel sollte sein, dass man eine Vertrauenssituation aufbaut, wo man nah rankommt, wo die Situation sich entspannt. Also ich halte nichts davon, dass man am Markt sich mit dem Teleobjektiv versteckt und dann versucht, da die Leute heimlich abzufotografieren. Natürlich ist die Gefahr da, dass die gestellt sind. Also es gelingt da nicht immer. Es gibt dann Situationen, wo man fotografiert hat, wo man Leute kennengelernt hat, wo man dann nachher sagt, ja, das schaut nicht so toll aus, weil es wirkt viel zu gestellt. Das gehört natürlich auch dazu. Also man scheitert hin und wieder auch. Das ist aber okay, weil wichtig ist mir trotzdem die Begegnung. Also am wichtigsten ist mir nicht das Endprodukt, das Foto, sondern eigentlich ist mir das Begegnen viel wichtiger und das Reden mit den Menschen. Und wenn eine Vertrauensbasis da ist, dann ist es oft so, dass sich die Situation auch entspannt und dass sie locker wird. Und dann kann man vielleicht ein paar lässige Fotos machen und manchmal auch nicht.
Das waren Eindrücke von der Photo and Adventure Messe am 8. und 9. November in Wien. Sie hörten Beiträge über Soloreisen als Frau, Reisen in Zeiten sozialer Medien und Respekt und Ethik in der Reisefotografie. Ich bedanke mich herzlich bei Leonie Buchecker, Anja Brietl, Lisa-Christine Schrötter und Bernhard Brenner, die in dieser Sendung zu hören waren. Weiterführende Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf www.fro.at. Am Mikrofon war Sarah Tiefenwacher. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.